Willkommen bei Neues Bauen. Die Macher. Dem 80-Sekunden-Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge mit spannenden Gästen aus der Bau- und Immobilienbranche. Die Fragen und Themen für diesen Podcast wurden von mir entwickelt, einer KI. Die Grundlage für meine Überlegungen ist die 80-Sekunden-Solution-Map, die Lösungsbibliothek für Neues Bauen. Heute hören Sie Eva Weiß, Geschäftsführerin der BUWOG Bauträger, und Eckart Daug, CEO von Stramen Tech. Der 80-Sekunden-Podcast wird unterstützt von Gira. Das sind die mit den Schaltern. Aber auch so viel mehr. Egal ob im großen Bürogebäude, in der Stadtwohnung oder im Tiny House. Gira sorgt für intelligente und zuverlässige Elektroinstallationen made in Germany. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Herzlich willkommen zu 80 Sekunden Neubauen hier zum Podcast. Ich freue mich sehr heute mit Eva Weiß, Geschäftsführung von BUWOG, und Herr Daug von Stramen Tech, wenn ich das richtig ausspreche.
Genau, richtig.
Wunderbar. Und was das genau ist, dazu kommen wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir haben uns das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Es gibt natürlich viele Themen, aber wir beginnen heute mit Nachhaltigkeit. Als allererste Podcast-Sendung oder heute. Es ist natürlich schön, mit dem Thema zu beginnen. Vielleicht bevor wir anfangen, das Erste, was man natürlich immer macht, man googelt die Person, die man interviewt. Nicht nur die Funktion, sondern man googelt die Person. Und das allererste, Frau Weiß, was ich bei Ihnen gesehen habe, ist Frauen in Führung. Vor zwei Monaten hatten Sie eine Auszeichnung gehabt.
Ja.
Wie kam es dazu? Holen Sie uns ab.
Naja, das ist tatsächlich so. Es ist zwar viel passiert in der Immobilienbranche, also der Frauenanteil ist extrem gewachsen, aber trotzdem merkt man schon, dass der Männeranteil immer noch extrem überwiegt. Und deswegen sind natürlich gerade Frauen, die es, sag ich mal, geschafft haben in dieser Branche, in eine Führungsposition zu kommen und in eine Verantwortung auch gestellt werden, das wird natürlich dann immer sehr positiv votiert. Und ich bin konkret von Frauen in Führung angesprochen worden, ob wir dieses Format auch mit unterstützen wollen, einfach weil Frauen immer noch gefördert werden müssen, um in solche Positionen auch zu kommen, häufig.
Und wir sind hier auch, wenn Sie sich fragen, warum ist es ein bisschen laut, wir sind hier auch mitten in der Belgienhalle, in Berlin, im West-Berlin. Ich glaube, das gehört schon zu Spandau.
Ist ja, das gehört zu Spandau.
Ja, also fast, also Spandau. Und hinter uns finden verschiedene Panel-Diskussionen statt. Wir haben gerade die Öffnung gehabt. Und wenn es ein bisschen lauter wird, dann nicht wundern, aber wir hören uns relativ gut. Und wir waren aber gerade bei Thema Frauen in Führung. Haben Sie eine Zahl für uns, Frauenquote bei BUWOG? Wie hoch ist die ungefähr?
Also wir bei der BUWOG haben eine ziemlich große Frauenquote. Also mich eingeschlossen sind wir bei 35%.
Wow, okay.
In der ersten, zweiten und dritten Führungsebene, also bis runter zur Teamleitung. Weil wir natürlich klar davon ausgehen, wenn ich nicht vorher eine Teamleiterstelle habe, wird es schwierig, in die Abteilungsleitungsposition zu kommen und dann weiter aufzusteigen. Deswegen schauen wir bewusst darauf, aber auch im Gesamtkonzern, nicht nur bei der BUWOG, sondern auch im gesamten Vonovia-Konzern darauf, dass wir, wenn es gleichwertige Bewerbungen gibt, die Frau tatsächlich in die entsprechende Position gehen. Immer vorausgesetzt, die entsprechende Qualifikation ist vorhanden und mindestens gleichwertig zu dem jeweiligen Mann, der sich darauf beworben hat.
Okay, und wir kommen von Frauen noch gleich zu Männern. Herr Daug, keine Angst. Wir sind hier nämlich hauptsächlich umgeben, auch von Männern. Da sieht man jetzt nicht, aber dunkelblaue Sakkos. Ich freue mich auch selber, ein hellblaues Hemd anzuhaben. Aber Sie haben noch was ganz anderes an. Und bevor ich das noch erwähne, Sie hatten, als ich Sie gegoogelt hatte, viel unter anderem Immobilien Award 2024 für Nachhaltigkeit haben Sie gewonnen. Gratulation dazu.
Vielen Dank.
Das heißt also auch Sie, ähnlich wie Frau Weiß, Sie schaffen es, aus der Masse herauszuragen. Was ist das Geheimnis des Immobilien Awards?
Ja, da muss man mal den Mut haben, was anders zu machen. Ich habe früher auch sehr viele blaue und weiße Hemden getragen, weil ich ursprünglich aus dem Banking-Bereich komme. Aber jetzt habe ich ja hauptsächlich mit Architekten und Planern zu tun und die kleiden sich immer alle schwarz. Also ich versuche mich da zumindest teilweise anzugleichen.
Ich würde sagen, ganz haben Sie es nicht geschafft.
Und der Immobilien Award, das hat uns natürlich ganz besonders gefreut. Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von Auszeichnungen bekommen. Wir stellen diese Strohfaserplatten in Ostafrika seit gut 12 Jahren her und bauen damit Schulen und Krankenhäuser und Ähnliches. Da haben wir dann zuerst den deutschen SDG Award für die Arbeit dort bekommen von dem Senat der Wirtschaft und dann eine Auszeichnung von UN Habitat. Das war eine weltweite Competition, Climate Smart City Challenge nannte sich das und da haben wir für Afrika gewonnen. Und das ist nicht nur was, was man sich an die Wand hängt, sondern es ist tatsächlich so, dass wir seit 2 Jahren jetzt an Konzepten für Nachbarschaften, also Neighborhoods arbeiten, skalierbaren Konzepten, die dann auch umgesetzt werden. Also im nächsten Jahr sollen die ersten, ich weiß nicht, 100 Einheiten gebaut werden. Aber Ziel ist es, sowas im großen Stil dann umzusetzen. Und nicht nur mit Stramintech, sondern generell mit lokalen Wertschöpfungsketten. Und das ist ganz spannend. Und dann jetzt in Deutschland sind wir ja noch relativ neu, seit 2 Jahren. Da haben wir 22 dann den Startup-Preis gewonnen bei der DGNB und auch den Publikumspreis und jetzt eben diesen Immobilien-Award. Und es hat uns echt gefreut, weil es gibt natürlich ganz viele interessante, gute Materialien, Consulting-Ansätze und. Und das zu gewinnen war prima und hat auch dazu geführt, dass wir irre viel Nachfrage bekommen haben seitdem.
Und vielleicht um den Kreis zu vervollständigen, Sie haben gesagt, seit 2022 sind Sie in Deutschland. Wie groß sind Sie in Deutschland?
Also was wir erstmal gemacht haben, ist, die ganzen Bauteile hier zuzulassen, durch die ganzen Prüfungen zu gehen, durch Zertifizierungen und Genehmigungen und so weiter. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war, hier eine lokale Produktion aufzubauen in Deutschland. Was wir gemacht haben, und wir produzieren jetzt seit letztem Monat hier in Deutschland mit deutschem Stroh. Und das dritte war eigentlich, überhaupt diesen Bekanntheitsgrad erstmal in gewisser Weise zu steigern, aber auch zielgruppenspezifisch. Also unsere Zielgruppe ist nicht Leute, die bei Obi sich Platten zum Bauen kaufen, sondern tatsächlich große Entwickler, Investoren hauptsächlich, die ESG und Taxonomie-Anforderungen erfüllen müssen oder wollen, keine Stranded Assets haben wollen, all solche Sachen.
Also auf den Ramp-Up komme ich gerne noch im Detail zu sprechen. Wie groß sind Sie denn mitarbeitertechnisch in Deutschland aktuell?
Wir sind jetzt 12. Also 12. Noch ganz klein.
Und wie viele davon sind Frauen? Nur um diesen Diversitätsthema noch einen Haken dran zu machen. Haben Sie von den 12 Personen eine Frau dabei?
Wir haben tatsächlich 3 Frauen von den 12.
25%? Also 35%.
Super, geht in die richtige 25%. Richtung.
Gut. Wir kommen aber von der Diversität, keine Angst, dann komme ich auf Sie zurück, natürlich zum Thema Nachhaltigkeit. Und die große Frage ist natürlich an Sie, Frau Weiß, Nachhaltigkeit, inwiefern ist das in Ihrer Unternehmensstrategie eigentlich gesetzt, verankert?
Bei uns ist es tatsächlich ganz oben schon verankert. Also wir haben sogar als Führungskräfte, als Konzernziel einen Nachhaltigkeitsindex zu erfüllen. Also das ist tatsächlich ganz oben von unserem Vorstand auch schon mit eingeflossen. Wir sehen im täglichen Doing, Nachhaltigkeit ist ja nicht nur erneuerbare Energien oder Ähnliches. Das ist das, was jeder sofort auf dem Schirm hat. Aber es geht da auch um soziale Nachhaltigkeit, es geht um Kreislaufwirtschaft, es geht um Baustoffe, nachhaltige Baustoffe, womit wir dann im Endeffekt auch wieder beim Stroh wären. Das ist dann die Brücke zu Ihnen. Aber der Punkt ist tatsächlich, dass wir natürlich den Gesamtzyklus des Gebäudes betrachten müssen. Also wir sind ja Wohnungsentwickler und Wohnungsbestandhalter. Und für uns geht es nicht nur darum, ein nachhaltiges Gebäude zu bauen, sondern es geht darum, tatsächlich den CO2-Footprint des Gesamtgebäudes möglichst gering zu halten. Dazu gehört dann auch die Produktion, dazu gehören die Lieferketten, dazu gehört auch die Bewirtschaftung nachher, dazu geht es um den Gesamtlebenszyklus des Gebäudes.
Und das beinhaltet quasi auch Ihr Index, an den Sie vorhin angesprochen haben.
Genau, da geht es um Primärenergiefaktoren natürlich, aber es geht auch um soziale Faktoren. Es geht auch um Förderung von Frauen im Unternehmen. Das zählt auch in diesen Nachhaltigkeitsindex ein, aber das sind tatsächlich alles Themen, die natürlich explizit auch sofort in unsere gesamte Baubranche ausstrahlen.
Gibt es einen Aspekt, auf den Sie besonders stolz sind? Eine jüngste Entwicklung zum Thema Nachhaltigkeitsindex bei Ihnen, wo Sie sagen, das ist eine Entwicklung, die Sie positiv überrascht hat?
Also ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile eine Akzeptanz haben insgesamt in Deutschland für nachhaltiges Bauen. Also Holz wird immer wieder genannt, aber grundsätzlich ist die Akzeptanz dann bei Käufern oder Mietern, da musste man sehr dran arbeiten, an dieser Akzeptanz, weil ich glaube, bei Holz ist genau derselbe Vorurteil wie bei Stroh. Es brennt. Also Holz brennt. Natürlich brennt Holz, aber nicht so, wie es in der Baubranche verarbeitet wird. Und genauso ist es ja auch bei Stroh dann letztendlich. Und das sind Vorurteile oder, sag ich mal, subjektive Empfindungen, die muss man erstmal aufbrechen. Und man muss auch den ganz konkreten Nutzen für die Bewohner in dem jeweiligen Gebäude hervorheben. Und das ist etwas, was, glaube ich, in den letzten 2 Jahren, da hat ein wirklicher Mind-Change stattgefunden.
Genau, also genau. Mindset-Change, genau. Genau, ja.
Also definitiv. Und es wird mittlerweile sehr gut akzeptiert. Und ich glaube, jetzt geht es so ein bisschen darum, auch den Rest der Branche abzuholen in Bezug auf zum Beispiel nachhaltigen Beton, nachhaltige Stahlkonstruktionen und Ähnliches. Also da ist noch eine Lücke. Die muss jetzt noch gefüllt werden, aber das ist ein Thema. Ich bin froh, dass Holz und Holzhybrid nicht mehr negativ angesehen wird, sondern jetzt sehr, sehr positiv gematcht ist insgesamt.
Also positive Entwicklung, aber mit auch dem Thema wirklich Mindset Change.
Ja.
Was ist denn, Herr Gauck, Ihrer Meinung nach der Grund, wie dieser Mindset Change eigentlich hat funktionieren können oder eingetreten ist?
Ein ganz wesentlicher Punkt sind die Rahmenbedingungen, und das ist ESG-Bilanzierung zum Beispiel. Das ist eine kommende Taxonomie, all diese Sachen, weil nichts funktioniert, wenn es keinen Einfluss auf die Bottomline beim Investor und Entwickler hat. Ja, also das haben wir vor 10-12 Jahren gesehen, da hatten wir überlegt, schon mal in Deutschland aktiv zu werden. Da hat jeder irgendwie ein schickes Vorzeigeprojekt stehen, aber alles andere war Business as usual. Und um so einen Umschwung zu schaffen, muss es eben finanzielle Anreize geben oder muss das, was man bisher gemacht hat, teurer werden durch gewisse Sachen. Und im schlimmsten Fall hat man nachher Stranded Assets im Portfolio, was auch dazu geführt hat, dass viele von diesen Artikel 6 Fonds ziemlich runtergegangen sind in der Bewertung. Also das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund. Natürlich ist es so, wir haben eben von Mietern gesprochen, die das dann auch akzeptieren müssen oder verstehen müssen, und wir denken, Holz und Stroh brennt sofort lichterloh. Wir haben allerdings auch die gegenteilige Erfahrung gemacht, jetzt bei einem Projekt in Köln, das ist ein 12.000 Quadratmeter Neubau, den wir ausbauen, weil der Mieter speziell unsere Wände da drin haben möchte. Ja, und da haben sich dann Mieter und Vermieter oder Developer geeinigt, wie sie das machen. Und das ist also ein tolles Projekt für uns. Und natürlich auch schön, dass von den Mietern hier dieser Impuls kommt.
Schön. Und Sie haben eine wunderbare Box mitgebracht. Natürlich auf Ihrer Homepage kann man relativ schön sehen, das allererste, was auffällt, bauen mit Stroh, das ist das Erste, wirft natürlich Fragen auf. Und das Zweite, das steht hier nicht drauf, aber steht... Der 280% CO2-Bonus. Da müssen Sie uns kurz abholen. Was ist damit gemeint und was haben Sie konkret in der Hand?
Ja, also es geht dabei eigentlich um die Ökobilanz von unseren Wänden. Wir gucken uns nicht nur das Produkt an, also die Strohfaserplatte, sondern tatsächlich die fertig installierten Wände und wie ist die Ökobilanz dafür. Und da speichern wir etwa 56 Kilogramm pro Quadratmeter Wand.
Okay.
Ja, und das haben dann unsere Marketingleute umgerechnet in Bonus im Vergleich mit herkömmlichen Wänden, herkömmlichen Trockenbau, die ungefähr 24 Kilogramm emittieren pro Quadratmeter, sodass wir ein Delta haben von etwa 80 Kilogramm pro Quadratmeter Wandfläche. Ja, auf der positiven Seite, wenn man von herkömmlichem Trockenbau zu Stramontec wechselt. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum überhaupt Leute sich das angucken und Investoren sich das angucken. Wenn man früh genug in der Planung das einbezieht, dann kann das ein sehr günstiger Weg sein, um Ziele zu erreichen, um DGNB Platin zu bekommen oder andere Zertifizierungen, anstatt da über TGA zu gehen, was häufig sehr teuer ist, eben durch solche einfachen Sachen.
Und innovative Baumöglichkeiten, Sie haben es vorhin schon angesprochen, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Worin investiert Buvox? Sie hatten auch Startups schon erwähnt gehabt.
Also wir sind zum Beispiel investiert in dem Startup Gropius, die sich in Holzsystembauweise etablieren. Und das ist für uns im Endeffekt die Zukunft, wo man sagt, wir müssen schnell neuen Wohnraum schaffen. Wir haben im Moment ein wahnsinniges Gap zwischen Bedarf und Angebot. Und das ist ein Thema, dem wollen wir uns stellen. Also ich glaube, wenn es eine Lösung gibt, dann nur mit der privaten Immobilienwirtschaft. Die muss einfach dort reagieren. Und wir glauben, dass eine der Lösungen definitiv der systemische und modulare Bau ist, weil man ist wesentlich schneller. Und wenn ich das dann auch noch in einer Holzsystembauweise mache, dann bin ich entsprechend auch nachhaltig. Und wenn ich Lieferketten dann noch kurz halte, dann ist mein CO2-Footprint des Gebäudes wirklich sehr, sehr gering. Und das ist ein Thema, wo wir uns investiert sind, wo wir einer der Hauptgesellschafter sind und das sehr unterstützen und auch dieses Jahr noch mit den ersten Projekten in den Bau gehen werden.
Super. Und Sie haben gerade genannt Gropius. Strawmantec sitzt natürlich gerade neben Ihnen. Jetzt haben Sie auch Lieferketten angesprochen und vorhin fiel auch das Wort oder die Geografie Ostafrika. Wie können wir uns denn die Nachhaltigkeit vorstellen bei Ihnen, bei Strawmantec? Wenn wir wissen, da gibt es natürlich auch Lieferkettenprozesse aus Ostafrika. Wie ist der dargestellt?
Ja, da ist ja ganz wesentlich, was für Rohstoffe verarbeitet man. Wo kommen die Rohstoffe her? Das wird ja in der Ökobilanz und nachher im EPD auch abgebildet und ist die Grundlage mit. Bei uns ist es so, dass wir zu ungefähr 92-93% Stroh als Weizenstroh in Deutschland als Rohstoff haben. Das ist ein Nebenprodukt von der Produktion von Weizen. Das heißt, wir brauchen keine extra Anbauflächen dafür. Bei diesen Ökobilanzen wird trotzdem natürlich ganz genau geguckt, wenn das Stroh einen Anteil, Gewichtsanteil von 45% hat, dass 45% aller Dünger und Land und Regen und so weiter mit berücksichtigt wird für die Herstellung auch unserer Produkte. Also man sagt nicht, das ist ein Abfallprodukt und geht mit Null rein. Und das Zweite ist einfach, dass wir bei der Oberfläche hier, wenn man sich das anguckt, dies hier, das ist eine recycelte Pappe. Ja, also wir haben Stroh innen und dann eine recycelte Pappe, die wird aufgeklebt mit einem Weißleim im Moment noch. Das ist aber, sind die drei Komponenten. Es ist in dem Strohkern kein weiterer Kleber oder Zusatzstoff enthalten. Und das geht, weil wir es auf 200 Grad erhitzen und das Lignin im Stroh als natürlich vorhandener Kleber im Grunde wirkt.
So, liebe Zuhörer, wir sind mitten in der Belgienhalle in Berlin-Spandau und zugeschaltet hier sind Herr Daug von Strawmantec und Frau Eva Weiß von Buwok. Und wir waren gerade bei der Frage stehen geblieben, Herr Daug, Sie haben vorgestellt, ein Produkt bzw. bauen mit Stroh. Wir haben die künstliche Intelligenz gefragt, nennen Sie uns intelligente Fragen, die wir Herrn Daug und Frau Weiß stellen können. Und unter anderem fiel die Frage, Herr Daug, können Sie die Besonderheiten der verschiedenen Strawmantec-Module wie Brandschutz, Schallschutzwände erläutern?
Ja, also erstmal geht es einmal um das Produkt, das ist die Strohfaserplatte. Und zum anderen um die Bauteile. Und wir sprechen jetzt eigentlich über die Bauteile. Und da haben wir eine ganze Reihe von verschiedenen Wandtypen entwickelt, um nämlich Anforderungen an Schallschutz und Brandschutz erfüllen zu können, so wie es von unseren Kunden verlangt wird. Also Schulen haben und Kindergärten haben eine andere Anforderung als meinetwegen Apartmentgebäude, die Wohnungstrennwände brauchen, wo man 90 Minuten Feuerfestigkeit und einen 53 dB Schallschutz braucht zum Beispiel. Und haben das nicht nur entwickelt, sondern auch alles geprüft und getestet und es funktioniert. Und das Erstaunlichste dabei war, dass wir eine Wand aus unseren Strohfaserplatten ohne jeglichen weiteren Zusatz, keine Beschichtung, gar nichts, in einem Brandtest geprüft haben und nach 110 Minuten bei über 1000 Grad das abgestellt wurde und die Wand stand. Und es wurde festgestellt, dass der Abbrand nur halb so schnell war wie bei Holz. Also es waren 4 Zentimeter von den 12 Zentimeter verkohlt. Es brannte auch nicht, es glühte nur. Und die Temperatur auf der anderen Seite war nur um 60 Grad erhöht. Also hat alles mit Bravour bestanden. Trotzdem ist es ja so, dass wir in Deutschland sehr, sehr viele Normen und technische Anforderungen haben und viele Sachen nicht möglich sind, weil sie nicht so geregelt sind.
Wobei, möchten Sie etwas loswerden?
Ja. Haben Sie meinen gequälten Gesichtsausdruck gesehen?
Ja, eine reine Bauchvermutung.
Also es ist tatsächlich so, dass es extrem viele sehr gute Innovationen gibt in der Baubranche, aber die Zulassungsmodalitäten sind so komplex. Also wir haben 25.000 Normen und Verordnungen, die wir beachten müssen und sich davon zu lösen, das schafft Ängste. Und es braucht jemanden, der dann bereit ist, diese Innovation auch tatsächlich zu akzeptieren und zu genehmigen. Und das ist tatsächlich ein Thema, da arbeiten wir sehr hart dran. Wir arbeiten auch mit den Behörden in dem Fall zusammen, um Bauteilzulassungen zu generieren und auch insbesondere Typengenehmigungen für zum Beispiel Holzsystembauweise. Das ist halt wirklich komplex und das ist schwierig zu lösen, insbesondere auf Basis der aktuellen Musterholzbaurichtlinie. Also wir sind da wirklich an ganz, ganz viele Gesetze, Bauordnungen und Ähnliches gebunden. Auch Brandschutz und Schallschutz ist ein Riesenthema, das zu lösen gilt. Aber das ist im Bewusstsein angekommen, sag ich mal. Wir sind da sehr konstruktiv im Austausch mit dem Bundes- und den Landesregierungen und den Bauministern und sind gerade dabei, tatsächlich projektkonkret Themen dort anzugehen und auf der Basis dann aber auch entsprechend die Verordnungen eventuell nochmal anzuschauen und zu überarbeiten. Und das sind tatsächlich Dinge, mit denen man sich rumschlägt, wo einfach wahnsinnig viel Zeit ins Land geht, um Innovationen wirklich marktfähig zu machen. Ich glaube, da können Sie jetzt nicken, oder?
Ja, genau. Sie hatten ja vorhin auch gefragt, was haben Sie in den letzten 2 Jahren gemacht? Und das war eigentlich eine Hauptaufgabe. Das Positive ist, wir sind jetzt so weit durch, dass wir auch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben, das heißt ein ABP. Damit können wir in Deutschland weit im Grunde in Projekte mit eingeplant und verbaut werden, ohne weitere Zulassung. Wenn es zu Wänden über 30 Minuten Feuerfestigkeit, F30 darum geht, dann hat es leider vor ein paar Jahren eine Änderung gegeben. Also wir hatten 2012 schon ein ABP bis F90, 90 Minuten Feuerfestigkeit. Das ließ sich jetzt heute so nicht wieder erreichen, obwohl wir noch mal bessere Werte bei den Prüfungen hatten. Aber grundsätzlich ist das ein Problem auch für alles, was mit Holz gebaut werden muss oder gebaut werden soll, das dann eingekapselt werden muss, weil es ein ursprünglich nicht brennbares Material sein muss, das die Außenhaut da bildet. Das ist eigentlich kontraproduktiv.
Und damit konterkariere ich dann natürlich die eigentlich nachhaltige Wand, die ich dann einpacken muss in Gipskarton, ja. weil Stroh brennt.
Ne? Und was muss ganz konkret passieren? Also wir hatten vorhin ja angesprochen auch ein Mindset-Shift. Wie erreicht man diesen Mindset-Shift? Was von Ihren beiden Meinungen oder von Ihren beiden Perspektiven aus, was ist das Essentielle? Geduld habe ich auf jeden Fall rausgehört.
Und aber Hartnäckigkeit ist
sehr
auch
gut.
Wichtig.
Hartnäckigkeit, Geduld, ja.
Nein, ich glaube, es ist wichtig, da konstruktiv in eine Richtung zu arbeiten. Also nicht nur die Baustoffindustrie und die Projektentwickler und Bauträger, auch die Politik. Also dieser Mindset-Change ist, glaube ich, tatsächlich schon erfolgt. Und jetzt geht es darum, tatsächlich die Themen zu lösen. Weil natürlich ist Brandschutz wichtig und natürlich ist Schallschutz wichtig. Und das ist auch, sind auch alles Regeln, die sind, sage ich mal, aus gutem Grunde erstellt worden. Und die sind auch aus gutem Grunde irgendwann mal verschärft worden und so weiter. Aber die Innovation ist halt weitergegangen. Und das muss jetzt Eingang finden in diese Verordnungen. Und wenn es einen Brandtest gibt und ich beweisen kann, dass diese Brandlast eben tatsächlich, sag ich mal, besser hält als eine normale Trockenbauwand, dann muss es, glaube ich, jemanden geben, der das zertifiziert und einfach sagt, das ist in Ordnung und das möglichst dann bundesweit Anerkennung findet. Und wenn wir so weit sind, dann, glaube ich, können wir das Thema Wohnungsnot relativ zügig auch lösen.
Schön. Möchten Sie was ergänzen, Herr Doug?
Ja, also ich bin ganz Ihrer Meinung, Frau Weiß. Die andere Sache aus meiner Sicht ist noch, die Käufer und die Mieter, diejenigen, die nachher in diesen Gebäuden die Gebäude nutzen, dass man die auch frühzeitig mit einbezieht. Denn es ist ja immer auch ein juristisches Risiko, wenn man als Entwickler Sachen macht, die anders sind als das, was jeder macht. Ja, dann, wir wissen ja, in Deutschland wird ja manchmal ein Gericht angerufen, weil der Lichtschalter 3 Zentimeter zu tief sitzt. Ja, dass die Mieter und Käufer im Grunde mit im Boot sitzen und sagen, ja, wir wollen das ja auch. Ja, dann kann man auch als Entwickler Sachen machen. Da ist ja diese neue, wie heißt das jetzt nochmal, Typ E?
Gebäudetyp E.
Gebäudetyp E. Sache, die ist ja machbar. Und ich habe mich auch mit einem Fachmann über Normen unterhalten. Es bleiben dann nur etwa 800 Normen übrig, die tatsächlich verpflichtend sind. Aber alle anderen sind natürlich technischer Standard. Und wenn ich nicht den technischen Standard baue, dann kann mir ein Käufer nachher sagen oder Mieter, das ist ja gar nicht so, wie es sein muss.
Das ist das Problem, genau. Also man ist ja, sag ich mal, daran gebunden, tatsächlich nach dem Stand der Technik oder nach den anerkannten Regeln der Technik zu bauen. Und damit entferne ich mich beim Gebäudetyp E. Das heißt, eigentlich kann ich das nur dann machen, wenn ich tatsächlich konsequent dieses Gebäude dann auch im eigenen Bestand behalte und nicht mit, sag ich mal, Eigentumswohnungskäufern oder ähnlichem in die gerichtliche Auseinandersetzung gerate automatisch. Aber selbst bei Mietern muss ich natürlich schauen, dass ich dort eine Sensibilisierung vollziehe und denjenigen so abhole, dass er auch bereit ist, diese Abweichung zu akzeptieren.
Und damit sind wir schon fast am Ende angekommen. Die Frage, die wir uns so die ich Ihnen beiden gerne noch stellen möchte, ist, was möchte eigentlich der Markt? Also wie häufig werden Sie beide damit konfrontiert, aus der Konsumentenperspektive, der Mietsuchenden oder Käufenden Perspektive, wie wichtig ist da die Nachhaltigkeit und welche Aspekte sind da besonders wichtig? Und letzte Frage, welche Aspekte sollten denn eigentlich noch viel wichtiger sein, die momentan vielleicht am Markt aus der Konsumentenperspektive noch gar nicht so gefragt werden?
Also ich glaube, der Gesamt-CO2-Footprint des Gebäudes ist extrem wichtig. Den Käufer interessiert im Endeffekt letztendlich, was er für die Wohnung bezahlt und was sie in der Bewirtschaftung kostet. Und damit brauche ich geringe Bewirtschaftungskosten am Ende. Das heißt, wenn die Betriebskosten zu hoch werden aufgrund einer Innovation oder eines nachhaltigen Aspektes in dem Gebäude, dann ist die Akzeptanz gering. Das heißt, niemand ist grundsätzlich bereit oder die meisten, der überwiegende Teil ist nicht bereit, zum Beispiel einen Euro mehr zu bezahlen,
ja,
pro Quadratmeter, nur um der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz Rechnung zu tragen. Also jeder möchte natürlich den Klimaschutz unterstützen und den Klimawandel aufhalten, aber dazu zählt halt leider auch dann letztendlich eine Investition. Und die Investition ist nicht nur immer in der Errichtung, sondern ist nachher zum Teil auch in den Bewirtschaftungskosten. Das versuchen wir in den Griff zu bekommen, über eben zum Beispiel erneuerbare Energien, die im Quartier selber geschaffen werden, um darüber die Betriebskosten möglichst nach unten zu bringen. Aber es ist schwierig. Manchmal muss ich mir die erneuerbaren Energien halt auch erst in das Quartier hereinholen, wenn ich es nicht abbilden kann im eigenen Quartier. Und das kostet Geld. Und da hört es dann meistens mit der Akzeptanz auf.
Wo wir wieder bei dem sind, was Sie vorhin gesagt haben. Ja, also der finanzielle Spielraum, die finanzielle Unterstützung eigentlich der Nachhaltigkeit, inwiefern die gefördert wird. Vielleicht ein Schlusswort von Ihnen beiden zum Thema Nachhaltigkeit. Was möchten Sie gerne noch, das wird natürlich rausgeschnitten, aber was möchten Sie gerne noch loswerden zum Thema Nachhaltigkeit, was ich Ihnen beiden nicht gefragt habe oder Sie beide nicht gefragt habe?
Ich würde eigentlich gerne noch mal kurz darauf eingehen. Und ja, das kann auch gerne mein Schlusswort sein. Für uns, das hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, unsere Zielgruppen sind die Immobilienentwickler und die Investoren als in erster Linie. So, wenn die Entscheidung getroffen haben, sie wollen nachhaltig bauen, dann ist unser Markt sind die nachhaltigen, nicht tragenden Innenwände. Da gehört schon mal eine herkömmliche Trockenbauwand nicht dazu. Das heißt, dass unser Markt sind Holzständerwände, die doppelt beplankt sind, zum Beispiel mit Lehmbauplatten. Das sind Holzwände und das sind eben unsere Stramatec-Wände. Und wenn man sich das anguckt, dann haben wir mit 56 Kilogramm CO2-Äquivalent gespeichert, ökobilanzmäßig den absolut besten Wert in dem Bereich. Und wir sind die günstigste Alternative. Ja, und so sehen wir uns. Und wir sind scalable. Es gibt in Deutschland 40 Millionen Tonnen Stroh im Jahr. Davon gehen ungefähr 30 Millionen Tonnen wieder in die Landwirtschaft, in die Viehzucht, all sowas. Und 10 Millionen Tonnen stehen für die industrielle Nutzung in jeder Art zur Verfügung. Ja, würden wir in Deutschland alle 40 Millionen Quadratmeter Trockenbauwände jetzt nur noch mit Strohfaserplatten bauen, bräuchten wir dafür nur 2 Millionen Tonnen. Also es ist mehr als genug Rohstoff da. Die Produktionstechnologie lässt sich skalieren. Wenn man da zusammenarbeitet und gemeinsam was macht, dann ist, glaube ich, the sky is the limit.
Frau Weiß, wie stehen Sie zu dem Angebot?
Wir werden uns gleich nochmal im Detail unterhalten.
Die Ansprüche oder beziehungsweise die Ambitionen sind klar. Ich danke Ihnen herzlich, Herr Daug, Frau Weiß. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Der 80-Sekunden-Podcast wird unterstützt von Gira. Das sind die mit den Schaltern. Aber auch so viel mehr. Egal ob im großen Bürogebäude, in der Stadtwohnung oder im Tiny House. Gira sorgt für intelligente und zuverlässige Elektroinstallationen made in Germany. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.